Let's start. Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao senhor Ministro Adjunto dos Assuntos Europeus no Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha, Gunther Christ, à senhora Embaixadora e aos restantes membros que o acompanham. É para nós um grande prazer e uma honra recebê-los na Comissão dos Assuntos Europeus e temos de agradecer muito a sua disponibilidade para nos visitar e para connosco trocar impressões sobre a Europa, sobre o futuro e, enfim, isso, e eventualmente também, se assim o desejar, sobre aquilo que se passa à nossa volta e em que a Europa também intervém e participa. Portanto, os grandes problemas com que estamos confrontados na Europa diretamente, mas também no resto do mundo. Como já teve a oportunidade de cumprimentar os meus colegas, nós temos os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares e também o senhor vice-presidente da Comissão. Usámos este modelo porque estão a decorrer muitas outras comissões hoje, começámos já o debate do nosso orçamento e muitos dos colegas estão já a debater com o Ministro das Finanças o Orçamento de Estado para 2026. E, portanto, dito isto, e para não sem mais delongas, vamos então, convido o Sr. Ministro então a usar da palavra.
Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Und ich darf auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn in Deutschland ist es so, auch wenn man Minister ist, behält man das Mandat im Parlament. Das heißt, ich selbst bin seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages, habe nie den Ausschuss gewechselt, war immer nur im Europaausschuss. Das ist aus heutiger Zeit ein Vorteil. Warum? Weil jetzt in meiner neuen Funktion als Staatsminister kenne ich eben viele Kolleginnen und Kollegen von früher. Und so hat man kleine Netzwerke, wenn man dann eben in einem so verantwortungsvollen Amt wie dem Staatsminister für Europa im Außenministerium ankommt. Ich durfte selber auch dem Europaausschuss des Deutschen Bundestages 14 Jahre lang vorsitzen. Von daher weiß ich selbstverständlich, was eine COSAC-Konferenz ist und bin natürlich im Herzen auch immer Parlamentarier geblieben. Das wird sich aber auch in Zukunft bei mir nicht ändern. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit zum Austausch haben. Zunächst, wenn ich hier nach Portugal komme, dann komme ich zu Freunden. Das ist einfach so, wenn man hier in Lissabon ist, wenn man in Portugal ist, dann geht einem das Herz auf. Das kann eigentlich auch gar nichts anders sein. Deswegen war ich auch schon touristisch, auch mit meiner Frau, aber dann eben eher im Süden, in der Region der Algarve unterwegs. Kann auch sagen, dass ich gehört habe, dass über Silvester das schönste Feuerwerk in Europa bzw. weltweit in Madeira zu sehen ist. Das ist auch der Grund, warum ich dann auch über die Jahre, über den Jahreswechsel in Madeira sein werde. Das lasse ich mir nicht entgehen. Und deswegen sehen Sie, es gibt viele gute Anlässe, nach Portugal zu kommen. Nun, jedenfalls darf ich Ihnen sagen, wenn ich hier natürlich in Portugal komme, wir haben eine hohe Übereinstimmung in ganz, ganz, ganz vielen Themen. Das könnte ich jetzt auch aus Zeitgründen gar nicht alles aufzählen. Und diese Gemeinsamkeit ist wichtig, weil wir riesige Herausforderungen haben außerhalb Europas. Ich nenne nur stichwortartig den Krieg, nach wie vor andauernden Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass im 21. Jahrhundert der Krieg nach Europa zurückkehren könnte, dass Krieg überhaupt wieder als ein Mittel der Politik angesehen wird, das ist schon sehr, sehr besorgniserregend. Wir haben mit China ein Land, das gegen Europa einen Handelskrieg führt. Anders kann ich es auch mittlerweile nicht mehr sagen, denn mittlerweile werden Chips für die Automobilindustrie nicht mehr geliefert. Bei VW werden ab nächster Woche die Bänder stillstehen. Der VW Golf wird nicht mehr produziert werden können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in die sogenannte Kurzarbeit geschickt. Das heißt, sie bleiben zu Hause, bekommen dann ihr Gehalt, ein Teil des Gehaltes, weiterbezahlt von der Arbeitsagentur. Und die Automotive-Industrie ist etwas, was natürlich auch für Portugal eine hohe Bedeutung hat. Sie wissen aber, dass China im Bereich der seltenen Erden sozusagen die Hand drauf hält und mittlerweile dann eben auch die Belieferung europäischer Unternehmen nach politischen Opportunitätsgründen erfolgt. Wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Präsidenten, der überhaupt nicht kalkulierbar ist. Nehmen Sie nur die allerletzten Ereignisse. Zunächst werden der Ukraine Tomahawk-Raketen in Aussicht gestellt, um sich wirksamer gegen den Aggressor Russland verteidigen zu können. Dann telefoniert Putin erneut mit Trump. Danach werden diese Tomahawk-Raketen nicht mehr geliefert. Zelensky ist im Weißen Haus, wird behandelt, abermals behandelt wie ein Schuljunge. Und jetzt werden dann doch eben Lukoil und Rosneft mit amerikanischen Sanktionen überzogen. Ein Treffen in Budapest ist geplatzt, wenngleich, das will ich als Fußnote anmerken, als ich den Ort Budapest gehört habe, da war ich dann doch schon sehr, sehr zögerlich. Es war das Budapester Memorandum, in dem damals Russland die Souveränität und die Integrität der Ukraine anerkannte gegen den Abzug der Atomwaffen. Sie wissen, dass hier Putin dieses Budapester Memorandum genauso geschreddert hat wie die Schlussakte von Helsinki, wie das Minsk-1-Abkommen, wie das Minsk-2-Abkommen und viele andere internationale Abkommen. Das Völkerrecht wird von Herrn Putin mit Füßen getreten. Er ist und bleibt in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen ein Kriegsverbrecher. Und auch wenn ein Herr Orban sich dann vielleicht gerühmt hat, Budapest zum Austragungsort zu machen, ihm wäre nur die Rolle zuteil geworden, den Tokajer-Wein auf den Tisch zu stellen, aber mehr eben auch nicht. Nun, wir haben, um vielleicht dann auch da gleich den Schwenk zu machen, sehr viele Herausforderungen auch innerhalb Europas. Und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass die Werte, die wir ja eigentlich teilen als Mitgliedstaat der Europäischen Union, dass die dann heute von Mitgliedstaaten offen in Frage gestellt werden. Das ist bei einem Herrn Orban der Fall. Ich nenne hier nur die Rechtsstaatsverfahren, die gegen Ungarn anhängig sind. Auch ein Herr Fico aus der Slowakei stellt den europäischen Geist immer mehr auf die Probe. Und leider ist das bei Herrn Babiš jetzt in Tschechien auch nicht sehr viel anders. Das heißt, wir haben mehr und mehr mit Autokratien innerhalb Europas zu kämpfen. Die Demokratie ist für sich sehr offen, sehr transparent. Das sind die Werte einer Demokratie. Aber es ist zugleich natürlich auch eine Schwäche, wenn eine Demokratie nicht wehrhaft bleibt. Und deswegen spreche ich mich ausdrücklich dafür aus, dass im neuen mehrjährigen Finanzrahmen auch eine Rechtsstaatskonditionalität stärker Einzug hält als in der Vergangenheit. Wir müssen darauf achten, dass Mittel der Europäischen Union auch nur noch dann ausgereicht werden können an die Staaten, wenn diese Prinzipien respektiert werden. Ich kann es zu Hause in meinem Wahlkreis nicht erklären, dass wir deren Steuergelder letztlich in Staaten geben, die fundamentale Prinzipien der Europäischen Union in Frage stellen. Deswegen glaube ich sogar, dass wir hier, wie man so schön sagt, auf derselben Seite sind, on the one and the same page. Und ich will nur eines anmahnen, auch vielleicht mit Blick auf den mehrjährigen Finanzrahmen. Wir müssen schauen, dass wir die Zeit nutzen. Es ist der dritte mehrjährige Finanzrahmen, den ich in meiner beruflichen Laufbahn begleite. Und ich persönlich würde sagen, es ist der schwierigste von allen, weil wir die Verhandlungen des mehrjährigen Finanzrahmens auf eine Zeitachse, auf einen Zeitstrahl legen müssen. Und auf diesem Zeitstrahl befinden sich verschiedene Wahlen. Ich nenne nur eine. Das betrifft die Wahl in Frankreich. Die Präsidentschaftswahl wird voraussichtlich der erste Durchgang am 8. April 2027 stattfinden. Ich weiß nicht, wie diese Wahlen ausgehen. Aber es könnte gut sein, dass ein Herr Bardella von Rassemblement, dem früheren Front National, dieses Mal als Präsident obsiegt. Die Umfragen, auch die Stichwahlumfragen, in der dann nur gefragt wird, Bardella oder Kandidat X, Bardella oder Kandidat Y, Bardella oder Kandidat Z, sehen ihn überall mit einem Vorsprung, auch für einen zweiten Wahlgang. Ich will nur so viel sagen, die Verhandlungen für einen mehrjährigen Finanzrahmen würden da nicht leichter. Wir haben auch Wahlen in Polen, Wahlen in Italien und jeder Wahl geht ein Wahlkampf voraus. Das bedeutet natürlich, dass Länder wie Frankreich auch ihre Hausaufgaben machen müssen, wenn ich höre, dass die Rentenreform erst nach der Präsidentschaftswahl stattfinden soll. Aber ich möchte auf eines hinweisen. Wir müssen raus aus das, was wir im Deutschen als eine Nabelschau bezeichnen. Wir müssen raus aus den reinen internen Diskussionen der Europäischen Union, weil die kosten Zeit. Wir laufen beim MFR sonst auch Gefahr, dass wir am Ende gar keinen Konsens haben. Dann würden die Agrarmittel fortgeschrieben, aber die Kohäsionsfonds würden sukzessive versiegen. Dann gibt es so die sogenannten Restaliquide. Das würde dazu führen, dass alte Programme noch abgewickelt werden können. Das geht noch ein, je nach Programmtyp maximal 2 Jahre. Aber dann gehen die Mittelzuweisungen rapide nach unten. Dieses würde bei vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu extremen Nachteilen führen, wenn die Kohäsionsfondsgelder nicht mehr weiterfließen würden. Aus dem Grund heraus werbe ich auch sehr dafür, die dänische Ratspräsidentschaft zu unterstützen, in ihrem Ansinnen bis zum Ende des Jahres eine sogenannte Toolbox, eine Verhandlungsbox auf den Weg zu bringen, in dem die Struktur des mehrjährigen Finanzrahmens festgeschrieben ist und wir dann weiter die Zeit nutzen, über die Details, über die Höhe der einzelnen Programmfelder zu diskutieren und zu verhandeln. Aber carpe diem, die Zeit ist sehr, sehr kurz. Und es ist ein Verhandlungsprozess, bei dem ich die Gefahr sehe, dass die Zeit nicht am Ende verschwendet wird, sondern am Anfang und wir diese Zeit dann kaum mehr hereinholen können. Das war jetzt etwas viel für den mehrjährigen Finanzrahmen an Ausführungen, aber wie gesagt, die wahren Herausforderungen, die liegen außerhalb Europas. Wie stellen wir uns auf in der Handelspolitik? Gelingt es uns, jetzt endlich das Mercosur-Abkommen über die Bühne zu bringen, mit Erfolg nach über 20 Jahren der Verhandlungsdauer, mit dem Erfolg zu segnen, den dieses Abkommen verdient hat? Gelingt es uns, Freihandelsabkommen mit den ASEAN-Ländern abzuschließen? Denn auch dort müssen wir leider feststellen, dass die Freihandelsabkommen in ihren Zielsetzungen ein Moving Target geworden sind und heute immer mehr draufgesetzt wird, Arbeitsschutzstandards, Umweltstandards etc., was zu der Situation mittlerweile führt, dass wir Staaten haben, mit denen wir Freihandelsabkommen unterhalten, die aber die heutigen Voraussetzungen für heutige Freihandelsabkommen überhaupt nicht mehr erfüllen würden. Streng genommen müssten wir diese kündigen. Das macht natürlich niemand. Aber ich will nur dazu anmahnen, Freihandelsabkommen sind Freihandelsabkommen. Wir verhandeln mit Thailand, mit anderen Staaten, nicht über einen Beitritt in die Europäische Union. Wir verhandeln darüber, ob es uns gelingt, uns stärker zu diversifizieren von amerikanischen Märkten, von chinesischen Märkten und damit uns auch weniger angreifbar zu machen, nicht nur um neue Märkte zu erschließen, sondern wir tun es am Ende des Tages für uns selbst, für uns als Europäer. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, noch einmal für die Einladung freue mich jetzt natürlich dann auch auf eine schöne Diskussion, wünsche euch und Ihnen auch alles, alles Gute und das möchte ich abschließend auch noch sagen, bitte betrachten Sie es auch als eine offene Einladung, wann immer Sie die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen, nach Berlin zu kommen. Sie sind herzlich eingeladen, lassen Sie es mich wissen, rufen Sie durch, eine Tasse Kaffee, die ist immer drin und deswegen freue ich mich, wenn wir auch weiter im Gespräch bleiben. Herzlichen Dank.
Dankeschön. I don't speak German. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua intervenção tão interessante e que certamente vai ser bem aproveitada pelos meus colegas. Antes de lhes passar a palavra, e tendo a certeza de que o Sr. Deputado Paulo Muniz vai ser o primeiro a intervir, não deixará de o convidar para visitar os Açores, a região autónoma dos Açores, porque falou que visitou a Madeira, mas eu também o convido e sugiro que visite a região do Douro, que é uma região muito bonita, do vinho do Porto, é lá que é fabricado o vinho do Porto, que é a minha região. Dito isto, e tendo em conta que o Sr. Ministro disse que continua no Parlamento, eu sei que essa é uma possibilidade na Alemanha, não é em Portugal, porque o Frank Schwab, seu colega, também membro do Governo, é o meu líder parlamentar na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, porque eu também sou a Presidente da Delegação Portuguesa ao Conselho da Europa, à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e o Frank Schwab também continua no Parlamento e está, e é também membro do Governo. O que é, de facto, uma especificidade da lei alemã. Em Portugal não é possível acumular estas diferentes funções.
It has only one advantage for saying it in English. It has one advantage. We are controlling ourselves. This is very comfortable in Germany. Wir kontrollieren uns selbst. That's a joke.
E também gostaria de agradecer o ter referido o quadro financeiro plurianual, uma vez que nós também estamos agora em pleno debate do nosso orçamento, são muito oportunas estas reflexões que nos trouxe e sobre o próprio comércio internacional e os problemas que decorrem até da própria personalidade do Presidente Putin e do Presidente Trump. Enfim, estamos a viver tempos muito imprevisíveis, diria mesmo perigosos, e esperemos, haja sempre esperança, esperemos que a Europa continue a ser um farol de esperança e de confiança para o mundo. Dito isto, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Ministro, a quem dou as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Embaixadora e toda a restante equipe que o acompanha. Antes propriamente de entrar naquilo que são as questões mais de natureza política, eu tenho que dar respaldo à primeira intervenção da Sra. Presidente, e dizer que ouvi com muita atenção que o Sr. Ministro aprecia muito Portugal, já teve oportunidade de estar no Algarve, disse-nos que planeia passar a passagem de ano na Madeira, mas tenho que lhe dizer que Portugal tem um dos mais belos destinos de natureza selvagem no meio do Atlântico Norte, que são os Açores. E, portanto, sem prejuízo dos restantes destinos que já conhece e que planeia conhecer, em breve, os Açores serão provavelmente a sua mais inesquecível viagem ao mundo selvagem. E, portanto, deixo-lhe esse convite. Entrando agora nas questões que o Sr. Ministro teve a amabilidade de partilhar connosco a sua reflexão, eu começaria por salientar que grande parte da sua intervenção prende-se, do nosso ponto de vista, com um tema que nos é comum e um tema muito importante, tem a ver com a autonomia estratégica da Europa, quer na dimensão industrial, quer na dimensão da defesa, quer na dimensão económica e energética. E, de facto, nós, grupo parlamentar do PSD, em todas as intervenções que temos tido, quer no âmbito da nossa atuação no Parlamento Português, quer no âmbito da nossa atuação no quadro das relações interparlamentares em que somos chamados a pronunciar-nos sobre esses assuntos, eu diria que o grupo parlamentar do PSD tem expressado, aliás, como ao governo português, uma posição muito coincidente com as preocupações que o Sr. Ministro nos trouxe hoje aqui. E sobre essa matéria, eu começaria por dizer que, no caso da indústria automóvel, Portugal é um país que segue com muitíssima atenção o que se passa no quadro mundial. Nós temos a fábrica da Auto Europa, numa ligação muito importante com o grupo Volkswagen, mas também temos um conjunto vasto de indústria que trabalha para a indústria automóvel. Desde os moldes, as cabelagens elétricas, componentes, portanto, a indústria automóvel para a economia e para o tecido empresarial português é muito importante. E nós tivemos oportunidade já em 2020, 21 e 22 de alertar, quer em Portugal, quer nas instâncias europeias, o risco que já identificávamos da ameaça chinesa que, numa situação de algum descontrole, entre aspas, estava a introduzir os seus produtos na Europa e que nós estávamos a perder a liderança e a oportunidade do mercado dos automóveis elétricos. E isto é tanto mais grave porque não é só a substituição de nós, de sermos nós a produzir os elétricos, não é só esse o aspecto, é quando nós não produzimos e deixamos outros produzir, nós perdemos know-how, nós perdemos capacidade, conhecimento e agilidade industrial e depois é muito mais difícil entrar numa corrida que se quer ganhar. E, portanto, o problema dos veículos elétricos que sirva de mau exemplo para aquilo que a Europa não pode deixar acontecer. E, portanto, esta é uma preocupação que em matéria industrial nós mantemos uma grande atenção e julgamos que há lugar a um aprofundamento nesta área, como também na área dos chips, na área da produção de software, onde a Europa está totalmente dependente de players que são fora do espaço da União Europeia. Isso é muito grave quando nós fazemos uma perspectiva do goodwill económico que isto representa. Na matéria da guerra da Ucrânia, nós apreciamos muito a liderança que a Alemanha tem feito, uma liderança firme, sem qualquer desvio nem qualquer tibieza em relação ao combate daquilo que foi a agressão bárbara da Rússia e ao suporte militar da Ucrânia, ao suporte através de fundos e ao ser também talvez um dos principais faróis da União Europeia na defesa da causa da Ucrânia. Infelizmente, nós temos assistido a alguma dificuldade por parte da França em juntar-se com maior força a estas causas, talvez pela circunstância atual que vive politicamente, mas, de facto, é importante reconhecer que a Alemanha, também como Portugal, tem sido dos países que, primeiramente, tem defendido a Ucrânia face à agressão russa e tem defendido com financiamento, com capacitação militar e tem dado os alertas internos à União Europeia que, se queremos a paz, temos que nos preparar para a guerra. E há uma circunstância que eu trago à discussão que é bem ilustrativa da dificuldade da União Europeia nessa matéria. A Ucrânia pediu cerca de 1 milhão de munições para a artilharia. A Europa tardou em responder a este pedido e, quando respondeu, nem todas as munições do mesmo calibre fabricadas na Europa são compatíveis entre si. Isto demonstra bem a dificuldade de funcionarmos como um mercado verdadeiramente único também na indústria da defesa. Este é um desafio. Nós, se queremos ganhar escala na defesa, temos que ser compatíveis, temos que aprender com o que fizemos na vacinação do Covid. E isso ainda não é um dado que tenhamos conseguido. Finalizo com o quadro financeiro plurianual. Para nós, Portugal é particularmente importante. Como o Sr. Ministro sabe, Portugal tem sido um dos países nos quais os quadros financeiros plurianuais têm sido instrumento fundamental de desenvolvimento. E aqui levanta uma questão que nos preocupa muito, que é a política de coesão e a PAC. O modelo atualmente em cima da mesa proposto para a política de coesão e para a PAC é um modelo muito perigoso, muito pernicioso, porque pode suscitar a tentação dos países, diferentemente, poderem alocar recursos que, no limite, podem desequilibrar o mercado, constituindo ajudas que não são, até no espírito da União Europeia, permitidos. E, no nosso caso, nós temos a região autónoma da Madeira e dos Açores, para as quais a política de coesão é particularmente determinante na convergência do nível de vida dessas duas regiões com aquilo que são os parâmetros da União Europeia. E qualquer proposta de quadro financeiro plurianual que venha a esbater, que venha a diluir a direcionalidade da política de coesão para os Açores e para a Madeira num pacote sem esta identificação e discriminação específica, é extraordinariamente perigosa para o desenvolvimento de regiões ultraperiféricas, neste caso Açores e Madeira, mas acreditamos que as demais. Finalizo agradecendo a oportunidade que o Sr. Ministro nos dá de nós partilharmos estas preocupações políticas, porque acreditamos que as fará também suas na sua discussão, porque, no fundo, se é isto que nós aprendemos na União Europeia, é que as nossas preocupações são também as suas, e quando são comuns, da forma como teve a amabilidade de nos apresentar, reforça-nos o sentimento que juntos seguramente somos mais fortes e poderemos vencer os desafios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Ministro Günther Reichbaum, a Sra. Embaixadora Daniela Schlegel e toda a comitiva que acompanha. Sejam muito bem-vindos em nome do Partido Chega, também do Grupo Europeu dos Patriots, a este Parlamento, e gostaria de salientar as palavras do Sr. Ministro sobre Portugal, agradecendo o seu gosto muito especial pelo nosso país. Também como a Sra. Presidente fez o seu convite à sua região de origem, e o Sr. Deputado Paulo Muniz apraz-me também fazer o convite à minha região de origem, que é o Ribatejo, no centro do país, onde passa o principal rio da Península Ibérica, o Tejo, que desagua aqui em Lisboa. E a minha terra é mesmo ali junto a Tomar, que é a sede dos templários, dos cavaleiros templários, uma das ordens de cavalaria medieval, e que está na origem também do nosso país e da nossa Portugalidade. Tomar é um património mundial da Unesco, e com certeza a visita do Sr. Ministro, da Sra. Embaixadora e da sua comitiva seria tida como bem-vindos a esta terra que tanto também tem a ver com a Alemanha e com as ordens militares medievais. Partilhamos esta rica história europeia e cristã entre Portugal e a Alemanha. Eu gostaria apenas de, da nossa parte, partilhar com o Sr. Ministro dois temas, tendo em conta também a guerra da Ucrânia, que aqui salientou, da Rússia com a Ucrânia. O Partido Chega, desde o 2022, sempre foi defensor da causa ucraniana. Para nós é muito óbvio quem é o agressor, quem é o agredido, e desde o início sempre nos mantivemos do lado da Ucrânia e do lado da defesa da Europa e dos seus valores fundamentais. Durante todo este tempo, da parte de Portugal, salientamos especialmente nesta fase última que estamos a viver, a questão da guerra dos drones e da capacidade portuguesa de também ajudar esse esforço de guerra na Ucrânia. E salientamos aqui também, sem dúvida, a capacidade do governo português de manusear este ativo nacional juntamente com os países europeus nesta matéria da guerra de drones e na capacitação do esforço de guerra ucraniano nesta matéria. Mas gostaria também de salientar aquilo que durante muito tempo foi colocado no segundo plano, que é a guerra energética. Há um mês, sensivelmente, o secretário de Energia americano, o Sr. Kreit, reuniu-se em Bruxelas com o comissário europeu Dan Jorgensen, e nessa reunião o Sr. secretário de Energia americano disse que, se a Europa quisesse, dentro de 6 a 12 meses, poderia deixar de depender do gás russo com a ajuda norte-americana no que toca ao gás liquefeito. O Sr. Comissário Europeu, Dan Jorgensen, afirmou nessa reunião aquilo que depois iria dizer também mais tarde na Conferência Pesca em Copenhague, onde alguns de nós estivemos lá presentes, que é inaceitável que a União Europeia continue, ou os países da União Europeia, que alguns continuem a comprar gás russo. E nessa matéria disse também que a meta até 2028 de ir acabando com esta dependência europeia era aceitável, mas nós soubemos que muito recentemente em Bruxelas os ministros da Energia da União conseguiram um acordo para tentar banir até 2027 essa dependência. E portanto gostaria aqui de partilhar com o Sr. Ministro esta matéria e de obter da sua parte qual é neste momento a posição que tem relativamente à Alemanha, especialmente relativamente à Europa. Também Portugal se posicionaria, devido à sua importância geográfica, com os seus portos marítimos, numa posição estratégica importante. Infelizmente, o porto de Sines, que é um porto muito importante para nós, está concessionado aos chineses, mas de qualquer forma, qual seria o seu comentário sobre esta matéria, tendo em conta que também esta semana, no Parlamento Europeu, o Green Deal foi parado e isso pode ter algumas implicações também neste caso, algumas conexões, e sabendo também que a Alemanha, nestas matérias, tem tido uma posição de assumida liderança, nomeadamente no que toca a um outro assunto, que ainda ontem debatemos, que é o chat control law, no qual a Alemanha já afirmou que pretende não cumprir esta, não continuar nesta matéria. Portanto, relativamente à guerra energética. No segundo ponto, o pacto sobre as migrações. Eu gostaria de partilhar com o Sr. Ministro e também obter o seu comentário sobre um recente acordo firmado entre 20 países da União, dos quais a Alemanha se destaca, Alemanha, Itália, Bélgica, Hungria, Polónia, Finlândia, Suécia, até a Irlanda e outros países mais a leste, como a Bulgária ou até a Grécia, sobre a exigência de deportação voluntária e forçada de afegãos criminosos e os acordos formais com esse regime talibã. Segundo a ministra belga, Van Bosswit, a atual impossibilidade de expulsar estes criminosos ou requerentes rejeitados mina a confiança pública e compromete a segurança. E a Alemanha firmou-se até como um player de liderança, tendo em conta que transformou-se praticamente no líder desta estratégia, dizendo que se oferecia para organizar os voos de deportação sobre este acordo. E, portanto, aqui, relativamente a este recente acordo destes 20 Estados, do qual Portugal ainda não faz parte, mas qual é que é a sua visão sobre o alargamento deste acordo, não somente a outros países, mas especialmente a outros tipos de instrumentos relativamente às migrações, uma vez que este pacto, que está previsto ser implementado no próximo ano, tem já vários países da Europa que não estão com muita vontade de o implementar. E ficaria por aqui, dando por terminada esta minha intervenção, agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Ministro, da Sra. Embaixadora e a sua comitiva nesta nossa Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero também dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Ministro, também da Sra. Embaixadora e toda a equipa que os acompanha. Também antes de passar às questões políticas, mas diria são também estratégicas, e para além de representarmos todos diferentes partidos, diferentes forças políticas, também fomos eleitos por diferentes círculos eleitorais. E neste caso, não me opondo a nenhuma das propostas de visita em Portugal que aqui foram apresentadas, queria sublinhar a importância da visita ao Douro, dado que eu, como deputado eleito pelo Distrito do Porto, certamente terá que aterrar no aeroporto do Porto e, portanto, não pode deixar de visitar o Porto numa das próximas visitas que fizer a Portugal, certamente que não se vai arrepender. Agora, naquilo que verdadeiramente nos traz aqui, que também é tão ou mais importante, mas não se deixando do resto de ser importante, é de facto importante, Portugal e a Alemanha também têm uma longa história de relações do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista político. Dar nota que o próprio Partido Socialista iniciou e foi criado precisamente na Alemanha em 1973, quando estávamos num período de ditadura em Portugal e, portanto, também não esquecemos a amizade e o suporte dos nossos amigos alemães nesse momento em particular. E como já aqui foi dito, não só pelo Sr. Ministro, mas também pelas intervenções que me antecederam, a Europa está também num momento particularmente difícil, desafiante, com várias questões que já aqui foram levantadas, começando desde já pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Desde o momento da invasão, Portugal nunca hesitou no apoio à Ucrânia e acredito que continuará certamente a ser dessa forma. É um assunto que não podemos deixar cair de forma alguma, mas temos desafios que já aqui foram referidos, nomeadamente do ponto de vista da economia e da autonomia também do continente europeu. Percebemos e o que foi dito relativamente à China, também à imprevisibilidade que temos hoje em dia com o presidente que lidera os Estados Unidos da América, mas o tema do setor automóvel é para nós muito, muito importante, não só pela fábrica da Volkswagen, que há muitos anos está em Portugal e que tem um impacto enorme, uma importância, e também pela avaliação da mesma, arriscaria, sem dúvida, dizer que tem feito um bom trabalho ao longo de todos estes anos, mas de norte a sul do país temos um conjunto alargado de empresas. E o Partido Socialista tem tido a oportunidade também de reunir com as empresas do setor de fornecimento de componentes para a indústria automóvel, em particular para as empresas de origem alemã. E, de facto, vivemos um momento, eu diria, que já passou a ser um problema estrutural que assistimos e temos que ultrapassar relativamente a isso, não só por todos os postos de trabalho que também podem estar em causa no futuro, no futuro próximo, mas sobretudo por uma questão de autonomia. Acho que não há outra forma de o dizer. É uma indústria muito importante para a Europa. Temos que acompanhar e temos acompanhado, diria, a evolução, até aqui juntamos também a questão da autonomia energética a este tema, mas é importante que os dois países, não só os dois países, isto tem que ser um trabalho de toda a União Europeia e há outros países, outros players de grande importância, mas que estejamos muito atentos relativamente a este tema. E aqui junta-se também a questão energética. Portugal tem feito ao longo dos anos, ou dos últimos anos, um esforço grande para poder assumir uma transição energética face àquilo que era uma debilidade, se calhar, no passado. Hoje em dia acaba por ser uma oportunidade quando estamos a falar de energia renovável, nomeadamente de origem solar ou eólica, mas ainda há muito a fazer, mas eu diria que é um caminho que não podemos pensar já num futuro muito distante. Ou seja, a resposta tem que ser já, temos o feito, mas é importante que a União Europeia se mantenha unida e que, independentemente de todos os desafios que temos em cima da mesa, que não deixe cair, nomeadamente os desafios do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e da transição energética em particular. E depois, não me alongando muito, o quadro de financiamento plurianual, eu diria que é um dos temas neste momento que mais nos preocupa. Sabemos e acompanhamos a discussão que está a ter lugar no próprio Parlamento Europeu, a dificuldade neste momento, mesmo dentro dos próprios grupos políticos, ainda é uma discussão longa que teremos. Não tenho grandes dúvidas para assegurarmos a União da Europa, dos cidadãos da União Europeia, é importante mantermos uma política de coesão e uma política de coesão forte. Já aqui foi dito, é indiscutível a importância que teve para Portugal desde a adesão, na altura, à Comunidade Europeia e depois à União Europeia, para o desenvolvimento do nosso país, mas também para que possamos contribuir para um projeto comum. Felizmente, quando há inquéritos aos portugueses, aos cidadãos europeus, normalmente os portugueses até são daqueles que se identificam mais como cidadãos europeus, e não tenho dúvidas que a política de coesão foi e continua a ser determinante para que haja essa leitura por parte dos portugueses. E, portanto, temos que continuar esta parceria. Sei que vai ser ainda uma discussão de muitos meses, inclusivamente, como o senhor embaixador aqui, o senhor ministro, perdão, aqui nos referiu, com atos eleitorais importantes no meio deste processo, e sabemos como muitas vezes a discussão interna dos países se mistura com a discussão ao nível da União Europeia, e basta. Mesmo quando temos eleições para o Parlamento Europeu, muitas vezes as discussões são mais, internas do próprio país do que da própria União Europeia, mas não podemos, iremos certamente em Portugal, e o Partido Socialista em particular, acompanhar muito perto este tema que verdadeiramente nos preocupa para o futuro de Portugal, mas para o futuro da União Europeia, de uma União Europeia solidária e coesa, e portanto não temos grandes dúvidas relativamente a isso para os próximos anos. E dito isso, termino agradecendo mais uma vez a presença e a oportunidade também de discutirmos estes temas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por último, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As boas-vindas ao Sr. Ministro, Sr. Embaixador, a restante delegação. Eu não vou precisar de fazer propaganda à minha região, porque isso já foi feito pelo deputado Pedro Correia do Chega, quando falou do Ribatejo. Não temos muitas coisas em comum, mas essa temos e, portanto, estou dispensado. Eu faço parte da família política dos Verdes Europeus. Sou, além de coordenador nesta Comissão de Assuntos Europeus, sou co-porta-voz do meu partido, portanto, partilho essa função com a minha querida amiga Francisca Brandner, na Alemanha, e estou muito envolvido na vida política desse partido pan-europeu, faço parte do comitê executivo dele. E, portanto, gostei muito da sua intervenção e há muitas coisas que temos em comum. Vou procurar concentrar-me em três assuntos, um dos quais tem a ver com a questão do Estado de Direito, que preencheu boa parte da sua intervenção e creio que ainda não teve uma resposta da nossa parte. Estive na altura em que estava no Parlamento Europeu com a nossa Presidente Edith Estrela um contributo muito ativo para a discussão do Estado de Direito na União Europeia, e já na altura, em 2013, quando completei um relatório sobre esse assunto, sobre o caso da Hungria, de que falou, já estava claro que isso seria um problema. A União Europeia não é só um clube de democracias, ela também é uma democracia funcional em multiescala. E se queremos ter credibilidade no que é o nosso discurso para o exterior acerca da defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, não podemos, por um lado, ter contradições internas e depois não podemos deixar que a nossa forma de funcionamento seja facilmente presa por representantes no Conselho que não estejam alinhados no respeito pelo artigo 2 do Tratado da União Europeia connosco, que possam ser facilmente cooptáveis por interesses estrangeiros dentro das votações do Conselho Europeu que requerem unanimidade, porque depois uma democracia que não seja funcional é a pior propaganda possível contra a própria democracia. E nós estamos neste momento a viver as consequências do facto de, apesar do Parlamento Europeu ter na altura alertado, apesar da Comissão Europeia ter feito alguns passos em relação à defesa do Estado de Direito na União, o Conselho não o ter feito. E como o Conselho não agiu da maneira como as outras duas instituições europeias agiram, não fez aí o seu trabalho de casa, nós não só temos decisões agora que estão reféns por parte da regra da unanimidade, como temos um problema para o futuro, que é quando alargarmos a União Europeia, os garante que não vamos ter, em vez de um, vários problemas de Estado de Direito dentro da União Europeia. O que tornaria a situação mais complicada ainda, porque, como o único instrumento verdadeiro que nós temos contra a violação do artigo 2 é o artigo 7º, e o artigo 7º só se pode desencadear numa situação de unanimidade menos o voto do Estado-membro infrator, basta que haja dois Estados-membros que utilizem um veto cruzado para que o artigo 7º seja completamente inútil. Portanto, nós temos mesmo que resolver este problema. Se não o resolvemos agora, na próxima década será muito pior. Eu retomo uma ideia que foi discutida nesse relatório de 2013 no Parlamento Europeu e que penso que ainda nos poderia ajudar a salvar a situação, nomeadamente agora, durante a presidência dinamarquesa. A ideia da criação daquilo a que então chamámos uma Comissão de Copenhaga, seria o equivalente à Comissão de Veneza da União Europeia, ou seja, uma comissão de sábios, peritos independentes, onde podemos ter, por exemplo, os prémios Sakharov do Parlamento Europeu, onde podemos ter ex-juízes de tribunais constitucionais e supremos tribunais da Europa, que já funcionam em rede e, portanto, já estão habituados a consultar Carlos Rua com o Tribunal Constitucional que temos aqui bem perto da nossa Assembleia da República, com todos os outros tribunais constitucionais, e que podem compor esta Comissão de Copenhaga de forma a que não seja nem o Parlamento Europeu, nem a Comissão, nem o Conselho a diretamente premir o botão quando houver um problema de Estado de Direito num Estado-membro. Porque cada uma das instituições da União Europeia é facilmente atacável por ser politizada. O Parlamento Europeu é, naturalmente, uma instituição política. A Comissão Europeia, que nós temos vindo a politizar eleição a eleição, e a meu ver corretamente, através do sistema de candidatos, aliás, a palavra em alemão, eu agora estou, dos Spitzenkandidaten, para a eleição do Presidente da Comissão Europeia, eu creio que tem sido uma forma de dar legibilidade à democracia europeia, mas depois, evidentemente, tem o ponto fraco de se poder dizer a Comissão Europeia já não é uma instituição puramente técnica e um Estado-membro que esteja na linha de mira por uma violação do artigo 2 pode sempre dizer que está a ser injustamente criticado por uma comissão política. Daí que a criação de uma Comissão de Copenhaga, independente de juristas, de sábios, técnica, era a solução que nós já tínhamos previsto para este problema há 12 anos. Pronto. E como muitas vezes acontece na história da nossa União Europeia, são soluções que foram guardadas na gaveta durante muito tempo, que podem ser úteis quando o momento da crise se aproxima. Recentemente nós tivemos, no ano passado aliás, a visita de Estado do Presidente de França, Emmanuel Macron. Na altura tivemos a oportunidade de falar acerca desta possibilidade. Falei com o ministro da Europa, da altura, o ministro Benjamin Haddad, acerca disto. A ideia é boa, está em cima da mesa, estamos na presidência dinamarquesa. Comissão de Copenhaga porquê? Porque é a comissão que se encarrega da continuidade dos critérios de Copenhaga. Aqueles que é preciso respeitar para entrar na União Europeia e que não podemos desrespeitar depois de termos entrado na União Europeia. Portanto, por mim, estarei perfeitamente disponível para contactos bilaterais para poder aprofundar esta ideia, que foi votada várias vezes no Parlamento, no meu relatório, no relatório também da deputada, agora do PPE, romena, que creio que, cujo nome me vou lembrar mais à frente, mas que foi romena e de origem alemã, um relatório votado logo em 2014 sobre direitos fundamentais na União Europeia, que também defende esta ideia da Comissão de Copenhaga e foi de novo aprovado nessa altura. Portanto, é uma ideia que está democraticamente legitimada e que nós não deveríamos deixar cair. Duas coisas finais, uma sobre o relatório Ninisto e outra sobre o relatório Letta. Uma vez que o relatório Draghi, já toda a gente tem falado de como estamos atrasados, e eu acho que será toda a gente ciente que estamos atrasados no cumprimento das suas recomendações. No relatório Ninisto, que faz recomendações, a meu ver, muito interessantes sobre a resiliência europeia, mas que nós temos de ter noção de que nem todos os Estados-membros estão preparados para ter o mesmo tipo de resiliência social, cívica, familiar de que o relatório Ninisto fala. A Finlândia não é Portugal, por exemplo, em relação a tudo o que tem a ver com a resiliência de infraestruturas ou de redes. E seria muito importante que no quadro plurianual houvesse um capítulo de investimento que tenha a ver simplesmente com pôr toda a União Europeia a par no que tem a ver com a resiliência perante crises, não só crises que podem ser crises de guerra, mas também de catástrofes naturais, alterações climáticas e por aí afora. E no relatório Letta, eu acho que poderíamos dar um grande impulso, seria muito importante se dessemos um grande impulso àquilo a que Enrico Letta chamou a quinta liberdade, não é? A liberdade da infosfera europeia. Nós estamos muito dependentes de empresas extra-europeias e de sistemas extra-europeus em questões que têm a ver com a investigação na União Europeia, com a academia na União Europeia. Estamos dependentes de empresas como a Google em relação à recolha em massa de dados, alguns deles que são do nosso património, desde dados para tradução que têm origem nas próprias instituições europeias e que são utilizados hoje em dia como repositório para os large language models dos motores de investigação de inteligência artificial. Até dados que estão em bibliotecas europeias, em monumentos europeus, que depois fazem parte de projetos como Google Books, como outros, e que nós deveríamos ter recolhido nós próprios, deveríamos ter fotografado em alta definição e deveríamos ter isso como um acervo digital europeu, que no fundo é a riqueza do nosso património, que acho que todos deveríamos defender. E finalmente, toda a investigação europeia, que é apoiada pelo European Research Council, que é feita por universidades europeias e que depois está guardada em repositórios privados de empresas como a Elsevier e outras, às quais depois os europeus comuns, nomeadamente investigadores de países mais com menos capacidade financeira, como é Portugal, não têm acesso. Investigação muitas vezes financiada pela própria União Europeia. Portanto, seria um passo muito importante para a nossa independência e para a resiliência da nossa infosfera se tivéssemos no quadro financeiro plurianual algo de especificamente dedicado à prossecução da quinta liberdade de que fala o relatório Letta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Na sequência do que foi dito pelo Sr. Deputado Rui Tavares, nós tivemos ambos no Parlamento Europeu e tivemos dois presidentes alemães, Hans-Gert Pöttering e o Martin Schulz. E convido agora o Sr. Ministro para as considerações finais, aquilo que entender, comentar das intervenções dos meus colegas, enfim, aquilo que achar oportuno dizer. Faça favor.
A colega de cujo nome não me lembrei há pouco chamava-se Renata Weber, era na altura uma colega liberal romena, de origem alemã, no entanto, e agora no PPE.
Kommentieren würde ich am liebsten alles. Ich muss nur gucken, ob ich alles hinbekomme in der Zeit. Aber schon jetzt versehen mit dem Versprechen, ich komme wieder. Und erst recht muss ich ja wiederkommen bei all den vielen Einladungen, die Sie freundlicherweise ausgesprochen hatten, gleich zu Beginn in Ihre Region zu kommen. Das mache ich auch mit meiner Frau sehr gerne, die im Übrigen heute Nachmittag auch nach Lissabon kommen wird. Es wird sich wahrscheinlich auch positiv niederschlagen, wenn Sie in einem Jahr die Wachstumsberichte bekommen über das Wirtschaftswachstum, das Portugal dann erfahren hat. Ich würde sagen, 1% geht dann locker auf das Konto meiner Frau, weil die regelmäßig gerne einkauft hier. Und das wird sich sicherlich auf das Wirtschaftswachstum des Landes positiv niederschlagen. Nun, ich gehe der Reihe nach vor. Zunächst, was die Einladung auch von Paulo Moniz angeht, auf die Azoren zu kommen, sehr, sehr gerne. Tatsächlich würde ich die Azoren auch gerne einmal besuchen. Das muss ich tatsächlich wahrscheinlich touristisch machen, weil eine Dienstreise auf die Azoren, das glaubt mir beim Auswärtigen Amt vielleicht nicht ohne weiteres. Unsere Botschafterin Frau Schlegel sagt gleich, wir finden einen Grund. Ich bin mal gespannt, aber jedenfalls, die Azoren gelten natürlich auch in Deutschland als ein wunderschönes Reiseziel. Das darf ich dabei gleich sagen. Ich will auf die politischen Punkte zu sprechen kommen. Die strategische Autonomie, selbstverständlich, wir brauchen sie. Und ich möchte eines schon mal nur mal antippen. Wir reden hier sehr über die Chip-Krise, eine Krise schon in Deutschland. Wir haben während Covid es erleben müssen, dass medizinische Schutzausrüstung, Masken etc. knapp wurden. Wir reden viel zu wenig über Taiwan. Was meine ich damit? China hat in seiner Verfassung fixiert, dass es Taiwan bis zum Jahre 2049 wieder zurückholen möchte, integrieren möchte. Ein-China-Politik. Jetzt weiß ich nicht, ob es bis 2049 dauert, weil Xi Jinping wird, wenn er das will, das früher realisieren. Er guckt sich gegenwärtig sehr genau an, welchen Preis Russland für die Ukraine zu bezahlen hat. Ihm ist es nicht unbedingt recht, was Russland mit der Ukraine tut, weil das stört eher seine Vorgehensweise in Bezug auf Taiwan. Aber Fakt ist in jedem Fall, er hat es vor. Es ist ein Verfassungsziel. Und Autokraten haben so gesehen einen Vorteil. Sie haben den Vorteil, dass sie das, was sie tun wollen, sehr klar benennen. Das hat auch Putin in der Vergangenheit getan. Er hat es in Namensaufsätzen publiziert. Wir in Deutschland haben es nicht ernst genommen. Nicht ernst genug. Das war der Fehler der deutschen Außenpolitik. Um es ganz klar zu benennen, wir haben unsere Energieabhängigkeit damals nicht reduziert. Wir haben den Warnschuss 2014 mit der Einnahme der Krimhalbinsel nicht richtig interpretiert. Und deswegen, spätestens jetzt, muss Putin auch ernst genommen werden und Xi Jinping auch. Was meine ich mit Taiwan? Ich glaube jetzt nicht, dass die Chinesen so dumm wären, den eigenen Ast abzusägen, auf dem sie sitzen, weil sie wären ja auch auf die Halbleiter, die aus Taiwan kommen, angewiesen. Aber weiß ich denn, ob nicht Partisanen aus Taiwan die Fabriken unbrauchbar machen, bevor sie in Feindeshand fallen? Ich will nur sagen, ich weiß es nicht. Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich als Politiker danach handeln. Und das heißt, wir müssen uns autonom aufbauen. Wir brauchen die Chip-Produktion bei uns in Europa, auch nicht in den USA. Das reicht mir nicht. Dann wird wieder America First oder gar America Only Politik gemacht. Und dann sind wir als Europäer im Hintertreffen mit unserer gesamten Industrie. Und Halbleiter, Semiconductors sollten nicht unterschätzt werden. Sie sind in jeder Waschmaschine, in jedem Toaster, in jedem Auto dutzendfach, hundertfach verbaut. Das heißt, wir sind da verletzbar. Und wir müssen klarer analysieren. Auf der Grundlage des Šefčovič-Berichts von Maroš Šefčovič wird herausgegeben, der Foresight Report, wo sind wir besonders vulnerabel und danach dann auch agieren. Und da gehört nicht nur Halbleiter mit dazu, da gehören sehr viele andere Dinge mit dazu. Kehrseite des Ganzen, und da muss man offen mit unserer Gesellschaft umgehen. Es wird nicht billiger, das wird teurer. Wenn wir diese Produktionskapazitäten zurückverlagern wollen nach Europa, die sensiblen Bereiche, dann wird es auch bei Pharmazeutika teurer werden. Vieles wird jetzt nicht in China, sondern in Indien produziert, bei Generika und dergleichen mehr. Es wäre ein Thema, über das wir den ganzen Tag fast reden könnten, aber wir müssen als Europäer aufwachen. Wir müssen das als einen Wake-up-Call begreifen. Das ist mir hier sehr wichtig. Und was die Automotive-Industrie angeht, ja, Ich war jetzt tatsächlich im Mai noch für mehrere Tage in Shanghai, eine ganze Woche. Und ich kann nur sagen, die Chinesen selbst haben beim Benziner, beim Verbrennermotor noch gesagt, ja, da greifen wir auf europäische, auf deutsche Fabrikate zu, auf französische Fabrikate. Ja, aber bei den Elektrofahrzeugen, völlig klar, da kommen wir zu unseren produzierten Fahrzeugen. Und ich muss Ihnen sagen, ich hatte mich dann in den Showrooms der Automobilkonzerne auch mal reingesetzt, in diese Autos. Da müssen wir aufpassen. Das, was in China aktuell schon Gegenwart ist, ist bei uns in Deutschland noch Zukunft. Das sind Displays, die über ein ganzes Armaturenbrett rübergehen. Das sind sehr komfortable Autos, aber um die Hälfte des Preises. Und da will ich nur sagen, wir müssen auch als Deutsche von unserem hohen Ross runter, wir müssen gucken, dass wir hier in einem Wettbewerb stehen. Ich im Übrigen sage in Bezug auf China, ich will, dass das reziprok ist. Das heißt, ja, selbstverständlich können auch chinesische Firmen sich investieren auf europäischen Märkten und ihre Waren hier einbringen. Aber ich möchte Fairness, dass wir es als Europäer in der genau gleichen Art machen können. Dass auch wir uns dann investieren können. Dass auch wir als Europäer dann chinesische Unternehmen kaufen können. Und das ist eben regelmäßig nicht der Fall. Da gibt es massive Handelsbarrieren und das ist kein fairer Wettbewerb. Und da müssen wir mit China offen drüber reden. Unser Außenminister wird jetzt Anfang nächster Woche dort sein. Es wird kein leichter Besuch sein. Danke für die Ausführungen in Bezug auf die Ukraine. Ich bin jetzt da ein bisschen schneller und komme natürlich auf das Thema mehrjähriger Finanzrahmen noch mal gerne zu sprechen. Pardon. Ich sehe absolut die Notwendigkeit und die Wichtigkeit, auch dass die Kohäsionsfonds und Kohäsionsmittel in Zukunft auch in Portugal für die Weiterentwicklung der Regionen sorgt. Ich will gar nicht wissen, wie Europa aussähe ohne die Kohäsionsfonds. Und viele Regionen, die früher eher im Windschatten standen, sind durch Kohäsionsfonds entwickelt worden, zu lebendigen, zu auch selbst industriepolitisch lebhaften Zonen. Kohäsionsmittel haben es ermöglicht, auch dass wir ganze Straßenkorridore, Autobahnen haben bauen können, dass Regionen erstmals angeschlossen wurden. Ich muss ja als Unternehmer immer ein Interesse daran haben, dass meine Waren schnell von A nach B transportiert werden können. All das ist auch sicherlich europäischer Politik, nicht nur in Portugal, auch bei uns in Deutschland, in Polen, in vielen anderen Ländern zu verdanken. Es geht mir persönlich ein Stück weit um die Prioritätensetzung. Tun wir einfach mal so, rein theoretisch, wir hätten gar keine Europäische Union. Wir würden die Europäische Union heute in diesem Augenblick neu erfinden. Wir würden nicht mit der Landwirtschaftspolitik beginnen. Wir würden beginnen mit Forschung, mit Technologie, mit äußerer Sicherheit, mit Verteidigung. Das sind die brennenden Themen im Augenblick. Und ich sage immer, ein Haushalt muss eine Antwort sein auf die gesellschaftlichen Herausforderungen. Das ist wie ein Spiegel, wie ein Spiegel. Im Nationalen, wir hatten jetzt auch unseren Haushalt, wie natürlich dann auch auf europäischer Ebene. Und diese Prioritätensetzung muss neu justiert werden. Wir müssen mehr tun bei Defense. Wir müssen mehr tun für unsere für den Schutz für uns selbst. Das war in der Vergangenheit für uns in Europa und vor allem für uns in Deutschland wesentlich einfacher. Wir hatten verschiedene Komfortzonen. Wir haben gesagt, die Waren, die bekommen wir billig aus China. Die Energie, die bekommen wir billig aus Russland. Und die Sicherheit, die Gewährleistung der Sicherheit, dafür gibt es die Amerikaner. Billig, billig, billig. Die Zeiten sind vorbei. Diese Komfortzonen gibt es nicht mehr. Und das heißt, wir müssen bereit sein, als Europäer dort mehr Mittel in die Hand zu nehmen und an der Stelle den mehrjährigen Finanzrahmen zu modernisieren. Ich kann nicht vorgreifen, wie nachher der dänische Vorschlag aussehen wird, weil das liegt jetzt in den Händen der dänischen Ratspräsidentschaft. Aber wir unterstützen dieses Unterfangen, wir unterstützen das Ziel, den mehrjährigen Finanzrahmen im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen zu modernisieren. Was ja nicht heißt, dass es keine Mittel mehr geben wird für Agrar und Kohäsion, aber wir brauchen natürlich auch Spielräume für Verteidigung und Forschung, Technologie, künstliche Intelligenz, wo wir natürlich mit China, mit den USA ganz massiv konkurrieren. Aber da wird sich der Wohlstand der Zukunft entscheiden. Woraus generieren wir in Zukunft in Europa unsere Wertschöpfung? Und da müssen wir auch bei KI, künstlicher Intelligenz, Gesundheit, bei künstlicher Intelligenz in Zukunft wesentlich mehr machen. Nun, ich komme zu der Wortmeldung von Pedro Correa. Ich hoffe, Correa. Ich weiß nicht, ob ich es auch richtig ausspreche. Ich bitte dann immer um Nachsicht. Drohnenkrieg, ja. Gerade auch Frau von der Leyen hat ja es vorgeschlagen, ein Drone Wall, einen Drohnenabwehrring über Europa zu installieren. Das ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Allerdings, und es ist auch wichtig, dass wir diesen Schritt gehen, diese Richtung, ja, und ein langer Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Unsere Militärs sagen uns, dass das ungefähr 3 Jahre dauern wird. Früher ist es wahrscheinlich kaum zu schaffen. Allein aufgrund der Größe und auch einer fortschreitenden Technologie. Nebenbei ein Punkt, da können wir mittlerweile von der Ukraine lernen, weil die Ukraine befindet sich in einem Krieg und so brutal es klingen mag, aber die Kampferfahrung in Europa, die Erfahrungen, die liegen im Augenblick bei den Ukrainern. Und wir sollten auch uns in Demut zurücklehnen und sagen manchmal, wir unterstützen euch mit allem, was wir können. Und ihr, bitte lasst uns auch teilhaben an eurem Wissen und euren Erfahrungen, weil das wieder uns hilft. Also deswegen ist es die Verhältnis EU-Ukraine, das kann sich gegenseitig befruchten. Wir können uns untereinander helfen und unterstützen. Auch die Ukraine uns. Und das erscheint mir gerade bei den Drohnen, bei einem Drohnenabwehrkrieg wichtig. Ansonsten ist es leider ein Abnutzungskrieg, wie man dazu sagt. Russland hat enorme Verluste, gerade an Menschen, die dort in den Krieg geschickt werden. So nebenbei bis zum heutigen Tag über 1 Million Menschen, die versehrt, verwundet sind oder mittlerweile getötet. Auf russischer Seite, nur auf russischer Seite. Ja, dann wurde noch gefragt, kleinen Moment, ja, mit den russischen Gaslieferungen. Ja, ich will auf der einen Seite, ich will nicht ungerecht erscheinen. Ich sehe natürlich, dass es Länder gibt, Österreich war eines davon, die durch langfristige Lieferverträge gebunden waren, durch Verträge gebunden waren. Aber, jetzt kommt mein Aber, wir müssen natürlich auch wissen, dass mit jedem Kubikmeter Gas, das wir aus Russland kaufen, dass mit jedem Barrel Öl, das wir aus Russland kaufen, wir den Krieg von Herrn Putin finanzieren gegenüber der Ukraine. Und wir müssen auch wissen, dass wir damit die Außenpolitik, die strategische Außenpolitik Russlands finanzieren. Und das heißt nicht, dass Herr Putin aufhören würde mit der Einnahme von der Ukraine. Er würde weitermachen bei Georgien, er würde weitermachen mit Moldau. Wir haben gestern eine Luftraumverletzung wieder gehabt in Litauen. Gerade die baltischen Staaten sind sehr in seinem Fokus. Und diese Politik finanzieren wir als europäische Länder der Europäischen Union. Das passt nicht zusammen. Und deswegen bin ich auch sehr dafür und war es schon sehr, sehr viel früher. Selbstverständlich müssen wir dann alles vermeiden, damit hier weiter Energie aus Russland bezogen wird. Die Angebote der Amerikaner, die sind natürlich immer auch mit einem Hintergedanken versehen. Die USA wollen selbstverständlich ihr LNG in Europa verkaufen. Es muss ja deswegen erstmal nicht schlecht sein, denn wir müssen uns diversifizieren. Aber die USA handeln da nicht ganz frei von Eigeninteressen. Das müssen wir auch sein. Und wir haben aber als Europäer unsere Interessen zu wahren. Was können wir selber fördern an Gas? Sprich in Norwegen, in die Niederlande. Wo können wir auch einkaufen, wieder diversifizieren? Katar als ein Beispiel. Ja, was die Menschenrechtslage angeht, besorgniserregend. Aber wir müssen uns als Europäer, wie gesagt, aus verschiedenen Märkten heraus bedienen. Dann ja, der Green Deal, er wurde ja nicht aufgegeben, also so habe ich es verstanden, er wurde nicht ganz aufgegeben, aber selbstverständlich, ich will es generell sagen, im Hinblick auf manche Gesetzgebungen in Brüssel. Wir müssen gucken, dass wir Ökologie und Ökonomie in eine Balance bringen. Und da ist eben vieles in meinem Empfinden in der Vergangenheit in Brüssel über das Ziel hinausgeschossen, weil alles, was wir ausgeben im Bereich der Umweltpolitik, in der Weg der Sozialpolitik etc., muss vorher erwirtschaftet werden. Wir müssen vorher das Geld auch erwirtschaften und einnehmen. Und da sind wir, was den Wettbewerb angeht, unter einem ganz ernsthaften Druck in Europa. Und wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. Das heißt, überflüssige Bürokratie abbauen, die wir auch als überflüssig identifizieren und identifizieren müssen. Das ist kein Selbstzweck, sondern Berichtspflichten für Unternehmen verlangen natürlich Arbeitszeit. Und diese Arbeitszeit muss ich einpreisen. Das ist so. Es gibt nur Arbeitszeit oder Freizeit im Leben, wenn ich im erwerbsfähigen Alter bin. Mehr Kategorien gibt es nicht. Aber wenn es auf Kosten der Arbeitszeit geht, in großen Unternehmen, in kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, dann muss die Arbeitskraft sich da hinsetzen, Formulare ausfüllen. In dem Moment kann ich produktiv gearbeitet werden. Das muss man einfach erkennen. Und dann kann ich auch nicht mich damit trösten, ja, das betrifft jetzt nur die ganz großen Unternehmen. In Deutschland ist es die Praxis, ich kann nur von Deutschland reden, dass die großen Unternehmen es an die Zuliefererunternehmen durchreichen und dann sagen, ja, Moment mal, wenn hier Critical Material, was auch immer es ist, dann wollen wir von euch attestiert wissen, haltet ihr die Bedingungen ein? Und wenn ihr das jetzt nicht ausfüllt und nicht könnt und nicht macht, dann seid ihr als Zulieferer weg von uns. Dann nehmen wir jemand anderen. Und das ist der Druck, den große Unternehmen auf kleine Unternehmen ausüben. Jedenfalls in Deutschland ist das so. Dann Migrationspakt, ja, natürlich. A, wir müssen kontrollieren, wer kommt zu uns nach Europa rein. Deswegen haben wir das gemeinsame europäische Asylsystem, das bereits an den Außengrenzen bitte der Europäischen Union geschaut wird. Hat jemand perspektivisch auch Aussicht auf Asyl, gerade in Deutschland? Weil die Erfahrung zeigt, sind die Menschen erst in Deutschland, sind sie erst in Europa, dann wird es sehr schwer, sie zurückzuführen, wenn sich herausstellt, dass das Asylgesuch unbegründet ist, sogar wenn es offensichtlich unbegründet ist. Das heißt, wir haben ein großes Interesse daran, wir haben aber auch ein großes Interesse daran, dass nach wie vor qualifizierte Zuwanderung erfolgt. In Deutschland brauchen wir qualifizierte Arbeitskräfte. Nur müssen wir die Dinge auseinanderhalten. Qualifizierte Arbeitskräfte ist nicht gleichzusetzen mit Asylsuchenden. Und wir tun nebenbei denen den größten Gefallen, die ein berechtigtes Anliegen auf Asyl haben, dass wir dann dort auch trennen gegenüber denjenigen, wo ein Asylantrag völlig unbegründet ist, offensichtlich unbegründet ist. Und insoweit haben sich die Dinge geändert. Warum? Weil der Druck bei uns vor allem durch die Kommunen erfolgt. Die Bürgermeister sagen uns, wir wissen nicht mehr, wo wir die Leute unterbringen sollen. Wir haben nicht die Wohnungen, wir haben nicht die Kindergartenplätze, wir haben nicht die Kindertagesplätze, etc. etc. Das heißt, wenn Menschen nach Europa kommen, ich nenne es ein Land, meinetwegen Bulgarien, dann sagen die, ah, ihr wollt nach Deutschland, hier ist der Weg. Für Bulgarien, die müssen nicht die Infrastruktur vorhalten. Die brauchen nicht die Wohnungen, die brauchen nicht die Kindergartenplätze, die brauchen nicht die Schulplätze. Wir schon. Und deswegen ist das sicherlich der Punkt gewesen, wo Deutschland eine Umkehr gemacht hat, wo wir unsere politischen Ziele haben neu ausrichten müssen. Ja, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Deswegen hat Eduardo Pinheiro, wie spreche ich es richtig aus? Ich hoffe, ja. Eduardo, das kann ich leichter sagen. Eduardo, vielen Dank auch für die ganzen Anmerkungen. Ich hatte schon was gesagt, auch zu China, auch zu den zur Elektromobilität und noch einmal gleichermaßen Nachhaltigkeit, Umwelt, das wird nicht aufgegeben von uns. Ich warte nur, ich will es nicht beschreien, aber ich warte nur auf die nächste Naturkatastrophe, dann würde auch dieses Thema in Deutschland in der Wichtigkeit wieder nach oben gehen. Mittlerweile Klimaschutz ist in Deutschland von der Wichtigkeit, wenn die Menschen befragt werden, die Bürger befragt werden, auf Rang 4. Es war mal auf Rang 1. Wir hatten eine schreckliche Flutkatastrophe im Ahrtal. Das ist in der Mitte Deutschlands. Mit Toten, mit Verwüstungen. Da war Klimaschutz Top-Thema Nummer 1. Und jetzt ist es auf Top-Thema Nummer 4. Bei den Menschen. Das heißt nicht, dass es bei der Politik
nicht Thema Nummer 4 werden darf. Sondern wir müssen gucken, dass wir das in einen Einklang bringen. Und deswegen geben wir die Wichtigkeit auch beim Klimaschutz nicht auf. Es ist wichtig, dass wir dieses Ziel auch weiter verfolgen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dann Rui Taveras, ich hoffe, ich spreche jetzt wiederum richtig aus. Erst einmal mit Franziska Brandner hat mich über viele Jahre eine ganz exzellente Zusammenarbeit verbunden, zumal sie in den ganzen europapolitischen Dossiers ganz, ganz tief drin war. Wir haben viel miteinander gemeinsam bewegt, auch im Europaausschuss. Wir hatten da eine sehr enge Zusammenarbeit, eine Kollegin, die ich sehr schätze. Und zum Thema Rechtsstaatlichkeit waren wir immer auch auf derselben Seite. Das hat Franziska Brandner und ich, wir haben das nie unterschiedlich gesehen. Und Sie hatten ja auch angesprochen das Thema der Glaubwürdigkeit. Und das ist mir ernst, was die Glaubwürdigkeit angeht. Ich sage warum. Es geht um die Glaubwürdigkeit vor allem gegenüber den Beitrittsstaaten, gegenüber den Kandidatenländern. Ich bin in Albanien unterwegs, in Montenegro unterwegs, auf dem ganzen Westbalkan unterwegs. Und dann sage ich, ja, ihr müsst Demokratie, Kopenhagener Kriterien einhalten und vor allem Thema Rule of Law, Rechtsstaatlichkeit. Und jetzt mittlerweile werden die sagen, sie sagen es nicht so offen, aber sie denken es. Ja, wieso? Bei Ungarn, da seid ihr doch auch großzügig. Bei Ungarn, da guckt ihr doch auch nicht so genau hin. Das genau wäre ein Fehler. Wenn wir von innen her nicht vorleben, was uns wichtig ist und was uns verbindet, dann können wir von den Kandidatenländern nicht erwarten, dass sie selber das Ganze auch ernst nehmen. Das ist der Punkt der Glaubwürdigkeit. Und beim letzten General Affairs Council, wir sagen RFAA dazu, da kommen die Europaminister zusammen, da habe ich in die Richtung des ungarischen Kollegen sehr offene Worte gefunden. Und habe gesagt, also bitte, diese Veranstaltung, this event, diese Veranstaltung ist voluntary based. Das ist eine freiwillige Veranstaltung. Da kann man Mitglied sein, aber es gibt keinen Zwang. Aber wenn man Mitglied der Europäischen Union ist, dann muss man bereit sein, die Core Principles, die Core Values, das, was uns verbindet, zu teilen. Das erwarte ich von jedem einzelnen Mitgliedsland der Europäischen Union. Auch von euch, habe ich gesagt. Auch von euch. Habe dann auch die Dinge aufgezählt, die die Rechtsstaatlichkeit massiv verletzen, auch im Wirtschaftsbereich. Da könnte ich Dinge sagen, das würde jetzt den Zeitrahmen völlig sprengen. Aber ich kann nur dazu sagen, das ist nicht hinnehmbar. Und das macht sonst Schule. Wer weiß, ob da nicht ein Herr Fico sagt, wenn der das kann, nehme ich es auch für mich in Anspruch. Wer weiß, ob nicht Barbisch dann sagt, wenn der das kann, nehme ich es auch für mich in Anspruch. Deshalb ist es so wichtig. Und leider ist Artikel 7 da sehr sperrig, sehr schwerfällig. Ich war ja selbst auf nationaler Basis auch damals bei den Verhandlungen zum Vertrag von Lissabon mit dabei. Wir haben ja vieles auch in deutscher Regie. Wir hatten ja vorher die deutsche Ratspräsidentschaft, bevor dann die portugiesische folgte, auch gemacht. Und ich gebe mal als ein Beispiel den Artikel 50, den Austritt aus der Europäischen Union. Das sind zwei Artikel, zwei Absätze, nicht mehr. Warum? Weil wir nicht damit gerechnet hatten, dass ein Land, das Mitglied der Europäischen Union ist, auf die Idee kommen könnte, der Europäischen Union auszutreten. Deswegen ist es sehr schmal geregelt, da ist nicht viel drin. Und bei Artikel 7 doch genauso. Wir haben doch nicht damit gerechnet, dass es mal ein Land geben könnte, das die Werte der Europäischen Union offen in Frage stellt. Und deswegen ist Artikel 7 nicht gut gelöst. Heute, wenn wir heute den Vertrag von Lissabon machen würden, wir würden den Austritt ganz anders regeln. Jetzt haben wir zwar eine Blaupause, aber das war sehr, sehr, sehr kompliziert, wie ihr noch wisst. Und wir würden auch das Artikel 7-Verfahren anders machen. Und zwar mit Qualified Majority Vote, mit der qualifizierten Mehrheitsentscheidung. Und das ist mit Blick auf die Uhr. Ansonsten teile ich sehr vieles, Draghi-Bericht, Letta-Bericht, bitte auch nicht in die Schublade stecken, sondern rausholen und leben und umsetzen. Da steckt sehr, sehr vieles Gutes drin. Tech-Giganten wäre ich für eine Besteuerung, Digitalsteuer. Das ist aber bei uns noch in der Konsensfindung, was die Regierung angeht. Aber nochmal zu den Qualified Majority Votes. Wir brauchen es. Wir brauchen es wirklich. Ich weiß, dass natürlich jetzt auch von Ländern, Zypern, Malta, ihren kleineren Mitgliedstaaten, die haben da natürlich Bedenken und wir müssen diese Bedenken ernst nehmen. Es darf nicht so sein, dass jetzt ein Land gegen die Wand gedrückt wird, dass ein Land majorisiert wird. Das darf nicht der Fall sein. Der Eindruck darf auch nicht entstehen. Aber ich gebe ihm einmal ein Beispiel. Nochmal auf die Erweiterung zu sprechen, Rui. Wir werden Blockadehaltungen erleben, die wir heute schon sehen. Ich nenne es offen. Ich müsste diplomatischer sein, ich gebe es zu, aber ich bin halt im Herzen immer noch irgendwo Parlamentarier. Nordmazedonien, Bulgarien. Ein typisches Muster, was natürlich bekannt sein wird. Das Land, das Mitglied der Europäischen Union ist, erpresst jenes Land, das erst Mitglied der Europäischen Union werden will. Und das haben wir gesehen bei Slowenien und Kroatien, Bucht von Piran und dergleichen mehr. Ich könnte viele Beispiele nennen. Das macht die Sache unendlich schwer. Ich werbe für folgenden Ansatz. Ich werbe dafür, dass wir, aber ich bin für Ideen offen, im Europäischen Rat lernen müssen, Streitigkeiten zu qualifizieren. Was meine ich damit? Ist eine Streitigkeit tatsächlich integrationspolitischer Art, europäisch, dann bitte, dann soll der Europäische Gerichtshof darüber entscheiden. Ist es aber eine bilaterale Streitigkeit, dann gibt es dafür Schiedsgerichte. Und dann muss das vor einem Schiedsgericht verbindlich geregelt werden. Punkt. Dann kann nicht ein Land den ganzen Betrieb, den ganzen Laden, die ganze Europäische Union aufhalten. Da müssen wir weiterkommen, weil wir müssen Erweiterungen auch geostrategisch denken. Und jetzt im Hinblick darauf, ich besitze die Fantasie zu glauben, was eines Tages passiert, wenn Kosovo ante portas steht und Serbien Mitglied der Europäischen Union wäre. Was werden wir dann erleben? Ich weiß, dass Costa jetzt den Vorschlag gemacht hat, das Ganze vertraglich ausschließen zu wollen mit einer entsprechenden Erklärung. Das alleine hilft auch nicht, wenn ich nach Bulgarien und Nordmazedonien schaue, wo das Land Nordmazedonien seinen Namen geändert hat, weil vor Griechenland blockiert hatte, Prespa Agreement, dann waren die durch und dann kam Bulgarien und hat gesagt, jetzt wollen wir den Minderheitenstatus unserer Minderheit in der Verfassung von Nordmazedonien verankert wissen. So können wir nicht weitermachen. Wir können so nicht weitermachen. Wenn wir ein Europa werden, das aus den 27 dann irgendwann 30, 35, wie auch immer werden, dann müssen diese Blockadehaltungen aufhören. Und deswegen werbe ich sehr für die Qualified Majority Votes. Und man kann sich, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur die qualifizierte Mehrheit, die doppelte Mehrheit aus dem Vertrag von Lissabon, 55-65%, sondern es gibt auch noch mal eine spezielle qualifizierte Mehrheit, ein Mehrheitstyp, der existiert, der aber so gut wie gar nicht bekannt ist. Aber in den Verträgen ist er drin. Für den Fall mal, wenn die Kommission keinen Vorschlag macht und der Europäische Rat entscheiden will. Wir haben diese Typen, es gibt es. Wir haben sogar die Instrumente im Instrumentenkasten. Aber wir müssen gucken, dass wir zukunftsfähig bleiben als Europäische Union. Damit wir das, was intern ist, schneller, effizienter lösen können. Damit wir uns auf die externen Herausforderungen, denen wir ausgesetzt sind, widmen können und lösen können. Und das ist die wahre Herausforderung. Und ich weiß, wie kompliziert das ist. Aber da gilt für mich ein afrikanisches Sprichwort. Das da heißt, wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine. Aber wenn du weit gehen willst, dann gehe gemeinsam. Und ich bin für die gemeinsame Vorgehensweise. Ich darf mich herzlich bedanken, liebe Kolleginnen und Kollegen, und komme auch jederzeit gerne wieder hier in den Ausschuss, aber natürlich auch in die vielen schönen Regionen von Azoren über Porto, über alles. Ich habe noch ein umfangreiches Reiseprogramm vor mir und die Frau Schlegel wird mir bestimmt dabei helfen. Vielen herzlichen Dank und euch alles Gute und sorry für die Überziehung.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Acho que foi uma reunião muito frutuosa. Muito, em que se trataram de muitos temas e em que também os pontos diferentes foram visíveis, os diferentes pontos de vista dos diferentes participantes e agradeço uma vez mais a sua presença, da Sra. Embaixadora e dos restantes membros da comitiva. E para além dos convites que já aqui foram formulados por todos nós, queria dizer, Sr. Ministro, que Portugal não é apenas um país de belas paisagens, de pessoas hospitaleiras, de bom clima, de boa comida, mas é também um país moderno, que fez um grande investimento nas últimas décadas na ciência, na inovação, nas novas tecnologias e, portanto, é também um país que, para além de, enfim, da sua agricultura, da sua indústria, do têxtil, do calçado, em que nós somos reconhecidamente importantes na Europa, já aqui foram referidos os componentes para a indústria automóvel, de sermos também pioneiros e estarmos no top nas energias renováveis, somos também um país que é moderno, um país que se desenvolveu tecnologicamente, nas novas tecnologias, e, portanto, é um país de que nós temos orgulho e estamos sempre disponíveis para recebê-los. Com uma pequena recordação da sua passagem aqui pela Assembleia da República, pelo nosso Parlamento, é uma recordação que tem a ver com a nossa porcelana da Vista Alegre, que também é reconhecida a nível europeu e a nível mundial. E, portanto, tem aqui o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, das ist ja schön. Thank you so much.